Ich möchte heute Morgen, weil es ja ein bisschen kühler ist als letzten Sonntag, mit euch ein bisschen Grammatik machen. Eigentlich bin ich dazu gar nicht qualifiziert. Denn als ich in die Schule ging, haben wir in Deutsch praktisch nur Diskussionsrunden gehabt und irgendwelche zweifelhaften Filme geschaut und die dann irgendwie besprochen. Auf Kishona, beim Studium auf dem TSC, da gab es so eine Eintrittskontrolle in Deutsch. Es musste jeder einen Aufsatz schreiben und dann wurde beurteilt von einem speziellen Lehrer, ob man noch einen Stützkurs belegen muss. Und ich habe diesen Stützkurs belegt, den hatte man ein halbes Jahr belegt. Und die dann gar nicht erfüllt hatten, die haben noch ein halbes Jahr angehängt und ihr könnt euch vorstellen, wie lange, dass ich da hängen geblieben bin. Also ein Jahr Minimum. Ich hatte keine Ahnung, dass es ein Das mit zwei S gibt und eins mit nur einem S. Das war für mich eine Horizonterweiterung, das zu erfahren. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie Kommas gesetzt werden. Ich habe einfach gedacht, die werden so nach Gutdünken irgendwo verteilt, um da ein bisschen die Sache aufzulockern. Und es war auch so, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe in Muttenz, da habe ich auch so Flyer gemacht, so Handouts für die Predigt. Ich war schon immer ein begabter Schreiber und habe mich da dieser Herausforderung gestellt und so. Nach ein paar Sonntagen kam ein Gymnasiallehrer zu mir und hat gesagt, ja Gotti, bist du offen für Hilfe? Und dann hat er mir Nachhilfe gegeben mit einem Deutschheft aus der Primarschule. Also das, ja. Aber ich versuche es trotzdem mit euch, ich habe ja dazugelernt, also ihr seht, man kann lernen und irgendwie weiterkommen. Und aus was ein einfacher Satz besteht, das weiß ich. Das haben wir schon noch gelernt. Darüber hinaus war dann nichts mehr los. Also es gibt ein Subjekt normalerweise, ein einfacher Satz, ein Subjekt, ein Verb und ein Objekt. Und um den Satz zu verstehen, muss man wissen, wer das Subjekt ist. Und wenn wir etwas lesen, dann geschieht das eigentlich automatisch unterbewusst. Wir fragen uns oder wir stellen sofort fest, wer ist in diesem Satz das Subjekt. Und im Alltag geschieht das auch. Auch unbewusst, aber natürlich auch ganz bewusst. Und da fragt man sich, wer hat es getan? In der Familie. Man fragt sich, wer ist schuld? Oder vor Gericht oder auch in der Familie. Wer hat gelogen? Fragt man sich. Oder wer hat es erfunden? Ricola. Also ihr seht. Und heute geht es um die Frage, wer hat es geglaubt? Wer hat es geglaubt? Und im Hebräerbrief steht, dass es Sarah geglaubt hat. Luther hat das so verstanden. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres unzählbar ist. Also für Luther war ganz klar, dass Sarah das Subjekt in diesem Satz war. Und darum hat er den hebräischen Text so übersetzt, dass Sarah es geglaubt hat. Für ihn war das klar. Und für den Übersetzer der Hoffnung für alle, und jetzt ist es leider fertig für unsere ukrainischen Gemeindeglieder, ich kann das nur in Deutsch erklären. Die ukrainischen Nuancen kann ich nicht beurteilen. Der Übersetzer von Hoffnung für alle, der war noch mehr überzeugt, dass es Sarah war, die geglaubt hat. Auch Sarah, Abrahams Frau, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Wusste sie doch, dass Gott alle seine Zusagen einhält. so hatte dieser eine Mann, der zudem schon in einem Alter war, in dem er eigentlich keine Kinder mehr zeugen konnte, so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel und Sandkörner am Meeresrand gibt, die man nicht zählen kann. Also die waren beide überzeugt, dass Sarah das Subjekt des Satzes ist und darum waren sie auch überzeugt, dass Sarah die war, die eben einen großen Glauben hatte, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Und da war ich doch etwas erstaunt, als ich dann die Elberfelder Übersetzung gelesen habe und da eigentlich vom Glauben von Sarah überhaupt nichts vorkommt. Durch Glauben empfing er, Abraham, auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Also für den Übersetzer, der die übersetzt hat für die Elberfelder Übersetzung, für ihn war Abraham das Subjekt und nicht Sarah. Abraham hat geglaubt. Und noch besser kommt es dann bei der Genfer Übersetzung, da tritt Sarah noch mehr in den Hintergrund. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Also es war für mich schon interessant, dass plötzlich Abraham der ist, der geglaubt ist, und Sarah, die als Glaubensheldin aufgeführt ist, eigentlich gar nicht aufgeführt ist für ihren Glauben. Und so kann es kommen, wenn man eben Grammatik im Alltag anwendet. Sarah, die mit Abraham aus Haran ausgezogen war, die mit Abraham einen Neubeginn gewagt hatte, Sarah, die auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen gewartet und gebangt hatte und die schließlich den verheißenen Sohn geboren hatte, die wird einfach zur Statistin degradiert. Ich weiß nicht, wie es euch Frauen heute Morgen geht. Ja, das ist, also mein, das eine war ja ein Kompliment, dass Sarah bis ins hohe Alter begehrt war, aber das hier würde mich ein bisschen auf die Palme bringen, ganz ehrlich gesagt. Ja, das, und ich glaube, für Feministinnen wäre das ein No-Go. Für dich auch. Ja, ja, ja. Aber es ist möglich. Es ist möglich, denn man kann nicht mit Sicherheit sagen, was das Subjekt im Satz war. Also es haben alle Übersetzer recht oder nicht recht. Es kann Sarah sein, aber es ist eben auch möglich, dass es Abraham ist. Und so haben sich die verschiedenen Übersetzer verschieden entschieden. Aber es können auch beide sein. Denn sie haben ja beide geglaubt. Sie haben beide gewartet. Sie haben beide gehofft. Und sie haben auch beide gezweifelt. Und beide haben über Gottes Verheißungen gelacht. Und das lese ich euch jetzt vor aus 1. Mose 18, 1 bis 15. Und der Herr erschien ihm, Abraham, im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß. Als der Tag am heißesten war, also das passt perfekt in unsere Zeit momentan, und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet. Danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge 3 Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortet, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen? Und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht? Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so. Du hast gelacht. Das ist die Geschichte von Sarah, die gelacht hat. Gott war extra bei Abraham vorbeigekommen, um ihm persönlich zu sagen, dass er und Sarah einen Sohn haben werden. Und Sarah musste lachen. Sie musste lachen, weil sie selbst keine Kinder bekommen konnte, weil Abraham keine Kinder mehr zeugen konnte, weil eine Schwangerschaft komplett unmöglich war und weil sie ja schon so lange gewartet hatten auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Darum musste sie lachen über das, was Gott Abraham gesagt hatte. Aber es ist nicht einfach so, dass man mit dem Finger auf Sarah zeigen könnte und sagen, sie hat gelacht. Aber Abraham war der Held, der Vater des Glaubens. Nein, Abraham hat auch gelacht über Gottes Verheißungen, einfach schon vor Sarah. In 17,15 steht, und Gott sprach abermals zu Abraham, das war vorher, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll ihr mit 100 Jahren ein Kind geboren werden? Und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Also es war nicht so, dass nur Sarah gelacht hat. Sondern Abraham, der Vater des Glaubens, der hat auch gelacht. Das Versprechen Gottes hat ihm ein müdes Lächeln abgerungen. Und dafür hatte er Gründe. Beide hatten Gründe zu lachen über das, was Gott versprochen hatte. Denn es hatte sich bisher nichts von dem erfüllt, was er ihnen damals versprochen hatte. Sie hatten kein eigenes Land, sie hatten keinen gemeinsamen Sohn. Es gab Gründe, warum die beiden lachen mussten über das, was Gott gesagt hatte. Und ich glaube, das gibt es auch in unserem Leben. auch in unserem Leben gibt es doch Versprechen Gottes, die uns ein Lächeln abbringen. Sie bringen uns innerlich zum Lächeln, weil sie irgendwie wie Fremdkörper sind in unserem Leben. Weil sie so nichts mit der Realität zu tun haben, wenn wir das vergleichen, was Gott uns verspricht, und in den Alltag hineinschauen, wenn da vom Frieden die Rede ist und da ist nur Chaos und es geht drunter und drüber. Oder unsere Erfahrungen lassen sich nicht vereinbaren mit dem, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Oder wir haben so viele Einwände gegen das, was Gott verheißen hat. Es ist unmöglich, wie bei Sarah und Abraham, einfach schlicht physikalisch nicht möglich. Oder man hat den Einwand und sagt, ja, das ist vielleicht eine Verheißung und ein Versprechen für andere Menschen, bei denen mag das geschehen, aber bei mir wird das sowieso nicht eintreffen. Oder man hat vielleicht zu viele Enttäuschungen erlebt. Man hat schon so oft geglaubt, gehofft, gebetet und hat Enttäuschungen erlebt dabei. Oder man hat schon lange auf die Erfüllung einer Verheißung gewartet, dass sie irgendwie schon utopisch klingt. Wir alle warten schon, weiß nicht wie lange, auf die Wiederkunft von Jesus. Und irgendwie klingt es utopisch vielleicht manchmal in unseren Ohren. Über manche von Gottes Verheißungen müssen wir lachen. Ich jedenfalls gebe zu, dass ich manchmal nur ein müdes Lächeln übrig habe. Und dann lache ich nicht im Verborgenen des Zeltes wie Sarah, sondern im Verborgenen meines Herzens, ohne dass es jemand merkt. Und die Geschichte von Sarah und von Abraham, von ihrem Glauben und von ihrem Zweifel und auch von ihrem Lachen, von ihrem Erleben, die zeigt uns, dass das irgendwie zu unserem Glaubensleben dazugehört. Denn obwohl beide Gottes Versprechen über Gottes Wort, über Gott selbst gelacht haben, sind sie doch im Hebräer aufgeführt bei den Personen auf der Liste von den Menschen, die einen großen und starken und tragenden Glauben hatten. Und ich habe so den Eindruck, dass die beiden nicht dort gelandet sind, in erster Linie, sicher auch, aber nicht in erster Linie, weil ihr Glaube so unerschütterlich war, wie es zum Beispiel Hoffnung für alle übersetzt, sondern weil sie ein Spiegel sind von unserem eigenen Glaubensleben. Denn wie Sarah fällt uns doch manchmal das Vertrauen auf Gott leichter und schwerer. Manchmal ist es eine riesen Herausforderung, Gott zu glauben und zu vertrauen. Zu glauben, dass Gott führt, obwohl man keinen Weg erkennt. Oder zu glauben, dass Gott Türen öffnet, obwohl sie alle verschlossen sind, die man in der letzten Zeit ausprobiert hat. Es fällt manchmal schwer zu glauben, dass Gott heilt, wenn alles dagegen spricht und es eigentlich nur schlimmer wird oder nicht besser. Wie Sarah halten wir doch an manchen Tagen etwas für möglich, dass Gott es tut, und an manchen Tagen eher nicht für möglich. Manchmal machen wir im Glauben einen Schritt und einen Neubeginn, und manchmal bleiben wir im alten Denken und Verhalten irgendwie stecken. Es gibt Situationen, da lassen wir uns führen und manchmal gehen wir eigene Wege. Manchmal können wir warten, vielleicht lange warten, und manchmal sind wir ungeduldig, wie Sarah, die Erfüllung von Gottes Verheißung mit Ismael in ihre eigenen Hände genommen haben. Ich glaube, das Glaubensleben von Sarah, das ist ein Spiegel von unserem eigenen Glaubensleben. Aber es ist nicht einfach nur das. Es ist noch mehr. Ich glaube, das Leben von Sarah ist eine Ermutigung für uns. Und es ist eine Ermutigung ganz speziell für Menschen, die von Zweifeln geplagt werden. Es ist eine Ermutigung für Menschen, die von Gott etwas erwarten und zum Teil nicht glauben können, dass es eintrifft. Es ist eine Ermutigung für Menschen, die zögern, Gott beim Wort zu nehmen und einfach naiv zu glauben. Es ist eine Ermutigung für Menschen, die mit Enttäuschungen ringen und trotzdem etwas vom Wirken von Gott erleben möchten. Es ist eine Ermutigung für all die, denen es schwer fällt, in gewissen Situationen das Lachen zu unterdrücken. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon so gegangen ist. Jemand hat fest im Glauben etwas gesagt und du denkst, ja. So ein müdes Lächeln. Es ist eine Ermutigung für die Menschen, die versucht sind, das zu tun. All das hat das Leben von Sarah ausgemacht. Und ihr Beispiel sagt eigentlich drei grundsätzliche Dinge über Glauben aus. Und der erste ist einfach, es erfüllt sich, was wir glauben. Das war im Leben von Sarah der Fall. Denn Sarah hat ja nicht einfach nur gezweifelt und einfach nur gelacht und so, sondern Sarah hat ja geglaubt. Sie hat geglaubt wie Abraham, sie hat geglaubt mit Abraham. Gemeinsam haben sie Gott vertraut und ihr Vertrauen wurde belohnt. Und das ist etwas, was es zu glauben zu sagen gibt. Gott belohnt Vertrauen. Gott belohnt Glauben. So wie bei dem Blinden, der wieder sehen konnte. Und Jesus hat zu ihm gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Oder bei der Frau, die Blutungen hatte, die nicht aufhören wollten und sie wurde geheilt. Und Jesus hat genau dasselbe gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Oder die Prostituierte, die Jesus ihre Sünden gebracht hat und er ihr vergeben hat und er hat ihr gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Manchmal belohnt Gott Vertrauen. Glauben wird belohnt. Türen öffnen sich, man erfährt Freiheit, man erlebt Frieden. Situationen werden verändert, Menschen werden verändert, Widerstände werden gebrochen. Es erfüllt sich, was wir glauben. Aber leider nicht immer. Nicht immer erfüllt sich, was wir glauben. Es kann auch vorkommen, dass nicht eintrifft, was wir geglaubt haben. Beziehungen sich nicht retten lassen. Situationen nicht ändern. Gesundheit nicht besser wird. Menschen nicht zum Glauben kommen. Hilfe ausbleibt. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Das ist eine Tatsache. Nicht immer erfüllt sich, was wir geglaubt haben. Denn es gibt keinen Automatismus im Glauben. Ich glaube und es geschieht. Das ist eben das Manifestieren von mir aus. Das ist eine Richtung, da geschieht so etwas. Aber wenn man mit Jesus unterwegs ist und ihm vertraut und glaubt, dann gibt es keinen Automatismus. Und man muss sich bewusst sein, nicht jede biblische Verheißung ist ein persönliches Versprechen an mich. Nicht jede Verheißung, die dem Volk Israel gegeben wurde oder einer Person, die kann ich eins zu eins auf mich übertragen. Die ist vielleicht nur für ihn gewesen und für mich eben nicht. Und es ist auch nicht so, dass wenn ich den Eindruck habe, dass der Heilige Geist mit mir gesprochen hat und mir einen Zuspruch gegeben hat, dass das hundertprozentig so ist. Es kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Und darum erfüllen sich eben nicht alles, was man geglaubt hat. Es ist leider so. Es wäre schön, es wäre so, aber es ist nicht so. Die Tatsache ist, es erfüllt sich nicht alles, was wir geglaubt haben. Aber das Geniale ist, und das gefällt mir besonders, dafür ist es so, dass manchmal in Erfüllung geht, was wir nicht geglaubt haben. Das ist das Geniale. Und das war ja im Leben von Sarah der Fall. Sie glaubte nicht mehr, dass sie schwanger werden konnte und dass sie mit Abraham einen gemeinsamen Sohn haben würde. Und trotzdem hat Gott in ihrem Leben das erfüllt, was er ihr versprochen hatte. Und das ist eine Ermutigung für alle, die keine Glaubenshelden sind. Denn es erfüllt sich nicht nur das, was ich geglaubt habe. Es erfüllt sich nicht nur das, was ich für möglich halte. Es erfüllt sich, was Gott verheißen hat. Es ist nicht mein Glaube und die Größe meines Glaubens, der darüber entscheidet, ob Gott erfüllen kann, was er versprochen hat. Es ist nicht die Größe meines Glaubens, die darüber entscheidet, ob ich gerettet bin oder ob ich gesund werde, ob mir geholfen wird, ob sich Situationen verändern, ob ich Gottes Wirken in meinem Leben erfahren darf. Entscheidend ist die Größe Gottes und die Größe seiner Treue zu dem, was er versprochen hat. Und Gott steht zu seinen Versprechen. Gott macht keine leeren Worte und auch keine leeren Versprechungen. Er erfüllt, was er gesagt hat. Und er erfüllt es so, dass es zum Staunen ist. Und das ist das Geniale. Das ist das Faszinierende. Das ist auch das Faszinierende am Leben von Sarah und Abraham. Es war zum Staunen, dass sich erfüllt hatte, was sie nicht mehr geglaubt hatten. An ihrem Leben wird sichtbar. Sie hat es nicht mehr geglaubt. Selbst nicht mehr geglaubt. Und in ihrem Umfeld hat es sowieso niemand geglaubt. Und alle fanden es eigentlich zum Lachen. Und trotzdem hat sich erfüllt, was Gott verheißen hatte. Und das sieht man dann in 1. Mose 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar, und beschnitt ihn am achten Tag, wie ihm Gott geboten hatte. 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach: Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Und sie sprach: Wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Eine faszinierende Geschichte. Am Ende ist eingetroffen, was Gott verheißen hatte. Es hat sich erfüllt, was Gott versprochen hatte. Es ist etwas geschehen, das alle zum Lachen fanden. Und es brachte alle zum Lachen. Sarah wurde in ihrem hohen Alter noch einmal schwanger und hat Isaak einen Sohn geboren. Und mit der Geburt von Isaak ist in Erfüllung gegangen, was Gott verheißen hatte. Und zwar trotz dem Unglauben von Sarah, trotz dem Lachen von Sarah, trotz dem Versuch von Sarah, durch Ismael das Geschick selbst in die Hände zu nehmen. Es ist in Erfüllung gegangen, was Gott versprochen hatte, trotz der langen, langen, langen Zeit, die sie warten musste. Sarah musste 90 Jahre alt werden, bevor Gottes Versprechen sich erfüllen konnte. Das hat ja Monika schon ausgeführt. Ich bin froh, dass wir dieselben Zahlen haben, das ist super. Sonst hätte ich jetzt noch schauen müssen, ob ich mich anpassen muss oder was nicht. Sie war 65 Jahre kinderlos, bis sie aus Haran auszog. 10 Jahre hat sie gewartet, bis sie die Notlösung mit Ismael gemacht hat. Danach ging es wiederum 15 Jahre, bis Isaak auf die Welt kam. Und mit Isaak verwandelte sich das Lachen des Zweifels in das Lachen über die Erfüllung von Gottes Verheißung. Und sie nannten ihren Sohn Isaac. Und Isaac heißt Lachen. Isaac heißt auf Hebräisch Lachen. Und lachen kann man natürlich über Gottes Wort. Lachen kann man über Gottes Versprechungen, über seine Verheißungen, über seine Gebote, über das Angebot von Rettung, über den Ruf zur Umkehr, über den Anspruch von Jesus über unser Leben. Aber lachen kann man auch über sich selbst. Man kann über sich selbst lachen, über den eigenen Unglauben, obwohl doch Gott allmächtig ist. Man kann lachen über das eigene Misstrauen, obwohl doch Gott so gut ist. Über die eigenen Zweifel, obwohl Gott doch so treu ist. Man kann lachen über die eigene Ungeduld, obwohl doch Gott den richtigen Zeitpunkt kennt. Man kann lachen über die eigenen Umwege, die man gegangen ist und gehen musste und die eigentlich mit so viel Leid verbunden sind. Man kann lachen über die eigenen Notlügen, mit denen man sich immer wieder in unmögliche Situationen geführt hat. Man kann über sich selbst lachen. Und Sarah hatte über sich selbst gelacht. Und sie hat gelacht aus Freude, dass sich erfüllt hatte, was Gott versprochen hatte. Das Lachen kann Ausdruck sein von Zweifel und es kann Ausdruck sein von Freude. Wenn man sich freut, dass Gott das letzte Wort hat, wie in dieser Geschichte, und dass man sich freut, dass Gott Dinge tut, die wir uns nicht vorstellen können und die wir nicht für möglich halten. Und dass Gott die Welt durch den Tod seines eigenen Sohnes retten würde, das ist etwas, das er verheißen hat und versprochen hat, dass jemand kommen wird und die Welt retten wird. Aber es hat es niemand für möglich gehalten. Niemand hätte sich das vorstellen können, dass Gott selbst sterben würde, um uns zu erlösen und uns die Möglichkeit zu geben, Gottes Kinder zu werden. Hätte niemand gedacht, war in keinem Menschensinn. Und trotzdem ist es geschehen. Im 1. Korinther heißt es, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Es hätte sich niemand vorstellen können, dass Gott die Welt auf diese Welt, auf diese Weise rettet, indem sein eigener Sohn sich hingibt, um uns in die Freiheit zu führen. Niemand hätte das gedacht. Und Jesus ist gekommen, uns zu erlösen und um das Lachen des Zweifels in das Lachen der Freude zu verwandeln. Denn wer an Jesus glaubt, der hat gut lachen. Und das möchten wir miteinander im Abendmahl feiern. Jesus ist gekommen, uns zu erlösen, damit wir nicht im Lachen des Zweifels verharren müssen, sondern dass wir im Lachen der Freude über die Erlösung, über Rettung, über die Gotteskindschaft leben dürfen. Und dafür möchte ich danken und nachher feiern wir miteinander das Abendmahl. Ich möchte beten an dieser Stelle. Ja, Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Abraham und Sarah, die ein Vorbild ist für uns, ein Beispiel, was du tun kannst im Leben von Menschen. Du kannst trotz unserem Unglauben und unseren Zweifeln deine Verheißungen erfüllen. Und ich danke dir, dass wir das als Ermutigung nehmen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist und getan hast, was niemand für möglich hielt und niemand glauben konnte, dass du uns erlöst hast und befreit hast, damit wir ein Leben im Lachen der Freude leben dürfen. Dafür möchten wir dich anbeten und ich bitte dich, dass du uns im Abendmahl in einer besonderen Tiefe begegnest. Amen.